ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 19. November. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Und das Team von heute besteht aus Carsten Schmiester in Hamburg und Kai Küstner in Dakar.
Es ist Tag 1000 des russischen Angriffskrieges. Überall Thema an diesem Dienstag. Eine besondere Zahl. Besonders schlimm. Aber dann geht es auch ganz schnell wieder um Gewohntes, um Worte und um Waffen. Des Kanzlers Telefonat mit Putin. Sagen wir mal umstritten. Bidens Freigabe für weitreichende ATACMS-Raketen. Zu spät. Moskaus Drohung mit der Eskalation des Krieges. Nichts Neues. Zwischen all diesen Meldungen kam dann aber eine, die ich fast übersehen hätte und die mich besonders bewegt hat. Es war eine Mail, und zwar von der Hilfsorganisation Save the Children, also schützt, rettet die Kinder. Eigentlich zum Internationalen Tag der Kinderrechte am Mittwoch, aber schon zu diesem tausendsten Kriegstag veröffentlicht, denn es geht um Kinder im Krieg. Auf sie, auf ihr Schicksal will ich zu Beginn dieses Podcasts kurz schauen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF berichtet, dass seit Kriegsbeginn mindestens 659 Kinder getötet und mehr als 1700 weitere Minderjährige verletzt worden sind. Save the Children hat da eine ganz andere Zahl. Mehr als 516.000 Babys wurden laut einer Datenauswertung der Organisation zwischen Februar 22 und August 24 in der Ukraine geboren. Viele davon ab Ende 2022, also schon im Krieg, gezeugt. Und viele leben seit ihrer Geburt in Frontnähe, in einer Welt voller Schrecken und Angst und Tod. Save the Children zitiert dazu die Organisation Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, die den Kriegsverlauf chronologisch erfasst. Nach ihren Erkenntnissen gab es in diesen vergangenen 1000 Kriegstagen mehr als 1000 Angriffe auf Zivilbevölkerung in der gesamten Ukraine. Was das für Kinder und Jugendliche bedeutet, hat diese Mutter einem Team von Save the Children erzählt.
Kinder haben Panikattacken, besonders Ältere so im Alter von 12 bis 15, weil es jetzt viel häufiger laut wird. Das ist sehr beängstigend. Im Sommer flogen viele Flugzeuge über uns hinweg. Es gab keine direkten Einschläge, aber die Flugzeuge waren sehr tief und sehr laut. Die Kinder warfen sich sofort auf den Boden, egal ob es Asphalt oder Schlamm war. Sie ließen sich einfach fallen. Das ist normal. Niemand denkt, dass sie irgendwie seltsam sind, wenn sie das tun. So etwas gehört jetzt zu unserem Leben.
Ich denke an meine Kinder. Die sind im tiefen Frieden groß geworden, auf dem Dorf. Und sie sind schlimmstenfalls mal in den Matsch gefallen, weil sie über die eigenen Füße gestolpert waren. Der Gedanke an eine 500.000 und mehr Kriegskinder in der Ukraine, die sich aus Angst vor Bomben und Raketen in den Matsch werfen, der macht mir das Herz schwer. Das darf alles nicht sein. Und ist es eben doch, und es bleibt wohl auch noch eine Weile so, denn die Aussichten sind auch an diesem tausendsten Kriegstag düster. Wir reden darüber im Schwerpunkt mit dem Osteuropa-Experten Dr. Kai Olaf Lang von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber erst einmal gibt es Infos zu allem, was seit unserem letzten Podcast Wichtiges passiert ist, Kai, und das ist eine Menge.
Ja, das kann man so sagen. Ich versuche alles unterzubringen, was wichtig ist. Aber es wird eine Weile dauern, kann ich schon mal ankündigen. Wir widmen uns als erstes mal der vermutlich Meldung der Woche, obwohl wir mit solchen Superlativen ja vorsichtig sein sollten mittlerweile, nämlich der Entscheidung der beiden Regierungen der Ukraine jetzt doch die Erlaubnis zu erteilen, ballistische ATACMS-Raketen auch auf russischem Gebiet einzusetzen. Ist das jetzt nach der Panzerwende Anfang 2023, als die Ukraine auch westliche Kampfpanzer bekam, die Raketenwende vom Ende 2024, macht das wirklich einen großen Unterschied, 1000 Tage nach der russischen Vollinvasion? Klar ist, die Ukraine wünscht sich diese Freigabe händeringend seit über einem Jahr. Doch mit einer winzigen Ausnahme im Mai, als diese Freigabe ja für das Grenzgebiet Kharkiv mal erteilt worden war, wartete die Ukraine bislang vergeblich. Ich habe mich selber dabei erwischt, Carsten, wie mir sofort nach Eingang der Eilmeldung auf meinem Smartphone am Wochenende jede Menge Fragen aufkeimten. Die erste stelle ich mir einfach mal direkt selbst. Warum eigentlich jetzt diese Freigabe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dem Ende des US-Wahlkampfs zusammenhängt. Wäre das vorher gekommen, hätte Kandidat Trump das den Demokraten vermutlich als Provokation des Dritten Weltkriegs ausgelegt. Daher auch dieses lange Zögern mit einer Reaktion auf die Entsendung der nordkoreanischen Soldaten nach Russland, was ja eine Eskalation darstellte, eine massive Eskalation, das nach einer Reaktion geradezu schrie. Nur blieb die eben wegen der US-Wahl wochenlang aus. Auch der massivste russische Raketenangriff vom Wochenende auf zivile Ziele in der Ukraine seit Monaten mag da noch eine Rolle gespielt haben bei der Biden-Entscheidung. Und dann schließlich ist das womöglich der Versuch der ja sich verabschiedenden US-Regierung in ihren letzten zwei Monaten noch einmal einen Flock einzurammen, die Ukraine in eine bessere Position zu bringen, bevor dann Donald Trump versuchen wird, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen, ohne dass es derzeit ja Anzeichen auf russischer Seite gäbe, dass es daran irgendwie ein Interesse hat.
Es fragt sich halt nur, ob das wirklich so hinhauen kann, die Ukraine also in eine stärkere Position zu bringen. Kommt die Entscheidung da nicht wirklich zu spät?
Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich glaube, sie kommt sehr spät. Und interessanterweise ist ja der ukrainische Präsident angesichts der US-Kehrtwende, der US-Raketenwende auch nicht gleich in Jubelgeschrei ausgebrochen, sondern hat sogleich kritisiert, dass man so etwas eigentlich nicht ankündige. Also der Überraschungseffekt ist jedenfalls weg. Russland hatte schon Zeit und bekommt durch die Berichte noch etwas mehr Zeit, sich darauf einzustellen. Und mich würde auch nicht wundern, wenn das ganz bewusst von US-Präsident Joe Biden so gewollt war, also dieses Signal nach Moskau zu senden, ihr habt's überreizt mit den nordkoreanischen Soldaten, ihr zwingt mich zu dieser Freigabe, aber ich mache euch wenigstens dieses Zugeständnis der Ankündigung. Also in gewisser Weise sorge ich Joe Biden für eine deeskalierende Maßnahme in dem, was ihr jetzt eine Eskalation nennt.
Aber die Frage aller Fragen bleibt natürlich, wird die Entscheidung überhaupt eine Wirkung haben?
Ich glaube, es wird einen Unterschied machen, wenn auch keine im Sinne eines Game Changers. Also es ist kein Beschluss, der die Ukraine befähigt, diesen Krieg zu gewinnen. Zunächst ist da die verflossene Zeit, haben wir gerade schon angesprochen. Die russische Armee hat viele der Basen, von denen die Flieger mit ihren türkischen Gleitbomben aufsteigen, hat Munitionsdepots, Kommandozentralen in sichere Gefilde, also außerhalb dieser 300 Kilometer Attack-Ems-Reichweite bereits verlegt. Aber nach allem, was ich bei abgeschaltetem Mikrofon so höre, bleiben trotzdem noch genug Ziele. Also das wird Russland stärker unter Druck setzen. Wirkungslos ist das alles nicht. Das Institute for the Study of War hatte im Sommer mal eine Karte veröffentlicht mit potenziellen Zielen für die Ukraine. Die ist natürlich nicht mehr ganz aktuell. Wir können sie trotzdem in die Shownotes stellen. Aber sie verdeutlicht doch, dass es die Angriffe für die russische Seite künftig erschwert, wenn sie von weiter weg erfolgen müssen oder wenn zum Beispiel Luftunterstützung für die Bodentruppen eben länger dauert künftig. Was aber auch eine Rolle spielt aus meiner Sicht, zunächst ist die Freigabe offenbar ja auf die Region Kursk gemünzt. Wenn das so bleibt, bedeutet das natürlich wieder eine Einschränkung für die Ukrainer. Also so ganz frei bewegen kann sich der berühmte auf den Rücken gefesselte Arm der Ukrainer jedenfalls anfangs doch noch nicht. Andererseits kann aber die Einschränkung schrittweise natürlich aufgehoben werden. Und zweitens kann auch an der Front in Kursk natürlich der Einsatz von Kurzstreckenraketen einen Unterschied machen. Insofern scheint mir die Botschaft einerseits an Nordkorea zu lauten, schickt nicht noch mehr Soldaten, denn diese Gefahr steht ja tatsächlich im Raum. Und es ist eine Botschaft an die Ukraine, wir helfen euch, zumindest die Region Kursk so lange wie möglich zu halten, vielleicht ja bis zu möglichen Verhandlungen. Aber Wunder wird die Raketenwende aus meiner Sicht eben nicht bewirken.
Aber sie hat natürlich in Moskau schon wieder die Alarmglocken läuten lassen, das ist klar. Russland hatte ja auch schon vor der Freigabe ganz klar gewarnt und erklärt, wir gehen davon aus, die Ukrainer können die Raketen gar nicht selber bedienen. Umkehrschluss, das heißt also zwangsläufig, wenn die eingesetzt werden, sind die USA oder der Westen mit dabei im Krieg. Wie fallen da die Reaktionen aus?
Zunächst einmal, Carsten, erreicht uns aktuell die Meldung, und zwar aus Moskau, dass die Ukraine russisches Gebiet bereits mit US-Attack-Ems-Raketen beschossen habe. Und zwar soll das passiert sein in der Region Bryansk, dem Oblast, der an Kursk direkt angrenzt. In der Verlautbarung hieß es, 5 von 6 ATACMS-Raketen habe die Luftabwehr unschädlich gemacht. Eine 6. Rakete sei beschädigt worden, Trümmer seien auf eine Militäreinrichtung gestürzt und hätten ein Feuer ausgelöst. Es habe aber weder Opfer noch Schäden gegeben. Die ukrainische Seite hat all das, Stand jetzt Dienstagmittag, zunächst nicht bestätigt. Sicher scheint mir aber schon jetzt, dass der Kreml die US-Entscheidung versuchen wird, für seine Propaganda, für seine Erzählung zu nutzen, dass man sich ja im Grunde gegen die Ukraine, aber auch gegen die USA und die NATO verteidige. Das verbreitet der Kreml ja schon etwas länger. Nach den Berichten über diese beiden Entscheidungen hatte es kurz danach eine erste Reaktion gegeben von Seiten des Kreml. Darin hieß es, die USA würden damit weiteres Öl ins Feuer gießen und man werde auf die Entscheidung angemessen und spürbar reagieren. Es gab im Kalten Krieg ja den Begriff der Kremlinologie, was so ein bisschen den Versuch beschreibt, zu durchschauen, was Worte oder Handlungen genau meinen können. Genau wissen wir nicht, was als Reaktion erfolgt. Bedeutsam aber ist aus meiner Sicht, dass Moskau seine Nukleardoktrin angeglichen hat. Das ist jetzt nicht wahnsinnig neu. Auf den Weg gebracht wurde das schon vor Monaten. Nur hat Machthaber Putin die genau heute Dienstag, und das ist wahrscheinlich kein Zufall, abgesegnet, also unterzeichnet. Und diese neue Nukleardoktrin besagt in Kurzform, jeder Angriff eines Nicht-Nuklearstaats kann, wenn er mit Hilfe eines Nuklearstaats ausgeführt wird, als gemeinsamer Angriff gewertet werden. Ich übersetze, wenn also die USA der Ukraine bei Angriffen in Russland helfen, dann können sie damit zumindest Kriegspartei werden. Es bleibt aber dabei, wann es soweit ist und wie dann reagiert wird, das entscheidet ganz allein Putin. Und da vermuten doch sehr viele Analysten im Moment, dass es eigentlich gar keinen Sinn machen würde, aus Kreml-Sicht jetzt ein großes Risiko einzugehen, weil man eben auf den Amtsantritt von Donald Trump im Januar hofft und sich vieles dann von selbst sozusagen im Sinne Moskaus regeln könnte.
Jetzt hast du ja die neue Trump-Administration angesprochen, noch nicht im Amt, aber eben schon in den Startlöchern. Wie fallen die Reaktionen da aus und auch die Reaktionen bei uns?
Also die Reaktionen aus dem Umfeld des künftigen US-Präsidenten sind geradezu wütend. Der militärisch-industrielle Komplex scheint sicher gehen zu wollen, dass die den Dritten Weltkrieg bekommen, bevor mein Vater eine Chance bekommt, Frieden zu schaffen und Leben zu retten. So schreibt es Donald Trump Jr., und er ist nicht der einzige Republikaner, der sich in dieser Richtung äußert. Dagegen hört sich Donald Trumps künftiger Sicherheitsberater Michael Walls fast schon gemäßigt an.
You know, it's another step up the escalation ladder and nobody knows where this is going.
Eine weitere Sprosse auf der Eskalationsleiter werde damit erklommen, sagte Walls bei Fox News. Niemand wisse, wo das Ende. Seine Botschaft, es ist höchste Zeit, dass Donald Trump komme und für Frieden sorge. Etwas anders, erwartbar anders, die Reaktion hier bei uns. Die deutsche Außenministerin, um nur eine stellvertretend für viele zu nehmen, weist darauf hin, wie sehr es Russland auch nach 1000 Tagen Krieg auf Vernichtung der Ukraine und damit auch unserer Freiheiten anlege.
Und deswegen ist die Entscheidung von amerikanischer Seite, wo ich unterstreichen möchte, dass das ja kein Umdenken ist, sondern eine Intensivierung von dem, was bereits auch von anderen Partnern geliefert worden ist, so wichtig in diesem Moment.
Fast schon eine Randnotiz zum Schluss. Natürlich hat die beiden Entscheidungen dafür gesorgt, dass die Debatte über den Taurus-Luftboden-Marschflugkörper neue Nahrung bekommt hierzulande. Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck sagt, er würde ihn liefern. Der Kanzler selbst, Olaf Scholz, aber hat beim G20-Gipfel in Rio klargestellt, dass er bei seinem Nein bleibt. Und damit will ich es für heute auch bei dieser Frage mal belassen.
Es gibt aber ja Lieferungen aus Deutschland, fand ich persönlich auch ganz spannend, wie seit Anfang der Woche feststeht. Wir reden über 4000 Kampfdrohnen. Wie siehst du das? Ist das ein bedeutsamer Schritt?
Ja, ich glaube schon, weil es überhaupt das erste Mal ist, dass Deutschland der Ukraine Kampfdrohnen oder Kamikaze-Drohnen, wie sie ja auch genannt werden, in nennenswerter Stückzahl liefert. Bislang hatte man dem angegriffenen Land vor allem Aufklärungsdrohnen zur Verfügung gestellt. Und wir wissen ja, das ist eine Erkenntnis ja dieses Krieges, welche Bedeutung Drohnen mittlerweile auf dem Schlachtfeld haben. Und zwar für beide Seiten. Bislang waren Drohnen in Ermangelung der US-Freigabe dazu noch kommt die einzige Chance für die Ukraine, mit eigenen Waffenziele tief in Russland, wie zum Beispiel Munitionsdepots, zu treffen. Worum geht's aber hier? Angekündigt hatte Verteidigungsminister Pistorius ja eine solche Lieferung bereits im Sommer. Jetzt aber wird's konkret, und zwar insgesamt 4000 durch künstliche Intelligenz gesteuerte Drohnen werde die Ukraine erhalten, hat Pistorius jetzt bestätigt. Eingesetzt werden sollen sie, um Gefechtsstände und Logistik hinter den Frontlinien zu treffen. Von 30 bis 40 Kilometern im Hinterland spricht da der Verteidigungsminister. Die Lieferung soll jetzt beginnen. Gefertigt werden die Drohnen beim Rüstungsunternehmen Helsing und finanziert werden sie aus dem Hilfsbudget für die Ukraine. Und die Kollegen vom Spiegel berichten, es soll sich dabei um eine verbesserte Version des US-Typs AQ-100 Bayonet handeln. Und noch ein letztes, Carsten, zum Thema Drohnen, wo wir schon mal dabei sind. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen berichtet, dass China nicht mehr nur indirekt Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstütze, sondern sehr direkt, indem auch aus chinesischer Produktion Drohnen nach Russland gingen. Auch die Bundesregierung geht mittlerweile davon aus, wie Außenministerin Baerbock in Brüssel bestätigt hat. China bestreitet das, aber Folgen könnte es dennoch haben, je nachdem, wie die EU sich entschließt, darauf zu reagieren.
Und es gibt weitere Meldungen, Kai, neue und beunruhigende, was unsere kritische Infrastruktur angeht, und zwar unsere eben. Es geht um die Beschädigung eines Kabels, das quer durch die Ostsee verläuft.
Ja, es geht um ein Datenkabel, das die finnische Hauptstadt Helsinki mit der Ostseestadt Rostock verbindet. Auf einer Strecke von fast 1200 Kilometern verläuft dieses Kabel durch die Ostsee. Ist überhaupt das einzige Untersee-Datenkabel, das direkt von Finnland nach Mitteleuropa führt. Und dieses Kabel ist nun also beschädigt. Und in der Bundesregierung ist man überzeugt, dass das kein Zufall oder kein Unfall sein kann. Man müsse fest davon ausgehen, dass es sich um Sabotage handle, hat Boris Pistorius gesagt, der Verteidigungsminister, am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Und auch wenn es bislang dafür keine Beweise gäbe, hat Pistorius noch angefügt, niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und er spricht in diesem Zusammenhang von einer, Zitat, hybriden Aktion. Und wer jetzt genau zugehört hat, hat rausgehört, dass Pistorius von diese Kabel, also im Plural, spricht. Denn es gab noch einen zweiten Vorfall. Und zwar war wohl bereits am Sonntag ein Unterseekommunikationskabel zwischen Litauen und Schweden ebenfalls beschädigt worden. Also wir sprechen hier von gleich zwei Vorfällen, die uns innerhalb weniger Tage hier Sorgen machen müssten.
Und dann, Kai, beschäftigen wir uns noch mit einem Telefonat. Ich habe es eingangs kurz angesprochen, das Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach Veröffentlichung unserer letzten Folge am Freitag geführt hat. Ein Telefonat, das für jede Menge Wirbel, man könnte auch sagen, Ärger gesorgt hat.
Ja, das kann man wohl so sagen. Zunächst mal ein durchaus bedeutsamer Schritt des Kanzlers, denn zuletzt hatte er ja im Dezember 2022 eine Leitung in den Kreml herstellen lassen. Der Ärger begann eigentlich schon damit, dass der ukrainische Präsident Zelensky das Gespräch hinterher scharf kritisierte, und zwar kurz nach Bekanntwerden, und davon sprach, dass damit die Büchse der Pandora geöffnet werde. Also das übersetzt eigentlich nur bewirkt, dass Putin aus seiner Isolation geholt werde und sonst eher gar nichts, wo man ihn ja eigentlich haben will in genau dieser Isolation. Damit aber nicht genug, dann kam die Verlautbarung des Kreml, die einleitend schon mal feststellte, dass es natürlich der Kanzler gewesen sei, der dieses Gespräch gewollt habe, um dann auch noch mal die übliche Kreml-Propaganda zu verbreiten, sowie auch klarzustellen, dass sich an den Voraussetzungen, in Gespräche einzutreten, überhaupt nichts geändert habe, die Putin im Sommer ja bereits formuliert habe, und die lauten nun mal in Kurzform Gebietsabtretung der Ukraine und Bündnisneutralität. Soweit der Kreml, und dann gab Moskau seine klare Antwort, wie es zu den Deeskalationsappellen des Kanzlers steht, in Form größtmöglicher Eskalation, indem Russland nämlich die Ukraine mit den schwersten Luftangriffen seit Monaten überzog, mit 120 Raketen und 90 Drohnen. Kurz danach dann noch die Meldung über den Angriff auf ein Wohngebiet in der Hafenstadt Odessa mit vielen zivilen Opfern. So also fiel die russische Antwort auf das Friedensgesuch des Kanzlers aus. Natürlich führt Russland auch den Krieg in der Ostukraine mit unverminderter Härte weiter, Carsten. Zum Beispiel haben die Truppen jetzt offenbar das Zentrum des Ortes Chassiv-Yar erreicht. Auch gibt es weitere Geländegewinne südlich von Pokrovsk, ohne dass, Darauf hat ja auch Generalmajor Freuding in unserem ausführlichen Interview am Freitag hingewiesen, damit ein Zusammenbrechen der ukrainischen Linien unmittelbar zu erwarten wäre. Aber nochmal zurück zum Scholz-Anruf. Dann meldeten sich auch noch die Verbündeten, und zwar wichtige Verbündete in Paris und Warschau, zu Wort und ließen verbreiten, dass das alles mit ihnen nicht abgestimmt gewesen sei. Nachdem Olaf Scholz kurz vorher erklärt hatte, er habe das vorher mit den Partnern ausgiebig kommuniziert. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis nahm dieses Telefonat dann noch zum Anlass, in Brüssel mal ganz grundsätzlich zu werden.
It is fair to say that the strategy of the way that we helped Ukraine during the 3-year period, almost 1,000 days, has failed. Peace through de-escalation is a failing and failed strategy. We need a new one.
Wir müssen feststellen, dass die Art, wie wir der Ukraine seit fast 3 Jahren, seit 1,000 Tagen helfen, gescheitert ist. Frieden durch Deeskalation ist eine gescheiterte und scheiternde Strategie, so Landsbergis. Wir brauchen eine neue. Vielmehr müsse man auf eine Strategie der Stärke umschwenken. Erst dann würden auch Telefonate Sinn machen.
From the winning strategy, we could come to a point where all the phone calls, everything would actually make sense. Because now they don't.
Damit sind wir wieder beim Thema 1000 Tage Vollinvasion. Lass mich nur noch anfügen, Carsten, dass Kanzler Scholz sein Gespräch beim G20-Gipfel in Rio verteidigt hat und sagte, man müsse Putin immer wieder sagen, dass der Westen nicht nachgeben werde. Scholz musste aber auch zugeben, dass Putin derzeit eher keine Abstriche an seinen Kriegszielen zu machen bereit sei.
Vielen Dank, Kai. Und damit kommen wir jetzt zum Schwerpunkt in diesem Podcast und zu einer Hörermail, und zwar von Dr. Max Amerella. Der hat geschrieben: Hallo zusammen, vorab erstmal vielen Dank für den überragenden Podcast. Danke dafür. Und weiter geht's. Ich hatte die Frage schon vor knapp 1,5 Jahren gestellt und finde sie nach der Freigabe der Reichweitenbeschränkung für die Artilleriesysteme durch die USA und der Reaktion des Kreml-Sprechers aktueller als zuvor. Wie ist Ihre Einschätzung? Würde die NATO im Falle eines Angriffes auf eines der kleineren peripheren NATO-Länder, Litauen, Lettland, Finnland, durch Russland ernsthaft intervenieren? Oder glauben Sie, es würde eher ein Boiling the Frog ähnlich wie in der Ukraine geben? Das ist eine Frage, die uns immer wieder dann beschäftigt, wenn wir so in der Redaktion Bad-Case-Szenarien denken. Also was wäre, wenn es nicht so gut läuft? Etwa, dass Putin zum Beispiel in einem Abkommen Teile der von ihm überfallenen Ukraine bekäme und dass er den Westen weiterhin für schwach hielte. Was dann? Also who is next? Wen könnte es als Nächsten treffen? Darüber habe ich mit Dr. Kai-Olaf Lang gesprochen. Er ist EU- und Osteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Los ging es allerdings mit der Frage, für wie bedroht er nach der Trump-Wahl, nach der Attackams-Freigabe und entsprechende Drohungen aus Moskau Europa als Ganzes hält.
Also wenn wir versuchen, über das Tagesgeschehen ein wenig hinauszublicken, was spekulativ genug ist, müssen wir ein paar Dinge zur Kenntnis nehmen. Und dazu gehört, dass Russland seine Ökonomie auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, dass Russland Reformen seiner Streitkräfte in die Wege geleitet hat, die darauf abzielen, zumindest die Möglichkeit haben, Schläge auch Richtung Westen, auch gegen die NATO vorzunehmen. Es hat seine Militärbezirke umstrukturiert. Es will zurückkehren zu einer Massenarmee nach sowjetischem Stil. Also bis 2026 soll die Armee auf 1,5 Millionen Soldaten hochgefahren werden. Die Munitionsproduktion, die Rüstungsproduktion läuft auf Hochtouren und. Das sind harte Voraussetzungen, die es Russland ermöglichen können, die NATO anzugreifen. Das ist keine Notwendigkeit. Ob es dazu kommt, hängt einerseits davon ab, wie Russland den Westen einschätzt, und zum anderen, ob Russland mit seiner Rationalität, und ich setze das mal in Anführungszeichen, die teilweise eine andere zu sein scheint als die im Westen, zum Schluss kommt, dass es, auch wenn es militärisch möglicherweise wenig Sinn machen würde, dass es aus politischen Gründen einen Mehrwert hätte für Russland, den Zusammenhalt des Westens zu prüfen durch eine Form der robusten militärischen Destabilisierung.
Da kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zu sprechen, wie das aussehen könnte. Jetzt ist es aber ja so, so verstehe ich Sie auch, der Druck ist einfach da. Die Möglichkeiten, auch die, die wir gar nicht denken wollen, müssen gedacht werden. Sie werden mit Sicherheit auch in Brüssel gedacht. Und da tut sich ja einiges in Brüssel. Wir haben die Estin Kaja Kallas als kommende EU-Außenbeauftragte. Verteidigungskommissar wird ein Litauer. Andrius Kubilius ist da nominiert. Das sind beides als Balten mit einer ganz eigenen Geschichte und Erfahrung der russischen Besatzung ja auch. Advokaten einer Politik der europäischen Stärke. Man kann aber auch sagen, was hilft es, wenn wir da zwei Leute haben und die EU in sich so uneins ist, Deutschland geschwächt, die Ampel gerade kaputt, Frankreich auch nicht in seiner besten Form. Das ist doch alles etwas, worüber sich Moskau, worüber sich Putin im Moment freuen dürfte. Oder reicht es, dass da zwei Leute jetzt an den Schalthebeln sitzen, die eventuell immer wieder sagen, da müssen wir hin und da müssen wir mehr tun?
Das reicht natürlich nicht. Das sind Personalentscheidungen, die auch Signalcharakter sicherlich haben sollen. Aber letzten Endes kommt es darauf an, worauf sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einigen, was die neue Europäische Kommission letzten Endes auch tun kann und will in den Bereichen Rüstungsindustrie, also Stärkung der eigenen rüstungsindustriellen Voraussetzungen. Das soll ja ein Schwerpunkt werden. In der Frage der militärischen Infrastrukturen, die EU sagt, Kubilius genauer gesagt, der designierte Verteidigungs- und Rüstungskommissar, dass die Europäische Union 200 Milliarden Euro an Investitionen für militärische Mobilität braucht, also in Infrastrukturen. Und das ist sozusagen ein ganz entscheidender Punkt letztlich. Wo kommt eigentlich das Geld her für die vielen wichtigen und richtigen Dinge, die die Europäische Union ja auch erkannt hat? Und da bin ich ein bisschen pessimistisch, denn die Anspannungen in den nationalen Haushalten werden ja immer größer. Und ob sich die EU dazu durchringt, einen großen Verteidigungsfonds aufzumachen, beispielsweise finanziert aus gemeinsamen Schulden, da bin ich mir nicht so sicher, weil das einige Mitgliedstaaten einfach nicht wollen.
Da gibt es aber die Mitgliedstaaten, die das nicht nur wollen, sondern die das auch für sich ja auch schon tun. Da kommen wir jetzt langsam auch zu Ihrem Fachgebiet, zu den osteuropäischen Staaten, zu Polen, zu den drei baltischen Republiken, Litauen, Lettland und Estland. Die sind doch eigentlich Beispiele für die EU. Die haben auch schon seit langem vor der Gefahr Russlands gewarnt, als man bei uns in Deutschland, in anderen Ländern da noch allzu gerne nicht so genau hingehört hat.
Ja, zweifelsohne. Und deswegen werden sie auch eine gewisse Rolle spielen. Sie sind auch sehr ambitioniert, wenn es um Europas Sicherheit geht. Zum einen haben sie sicherlich Expertise. Ja, sie mahnen ja für sich an, wir haben immer gewarnt, wir kennen Russland besser mit unserem ganzen historischen Hintergrund und unsere Bedrohungswahrnehmung, die war keine Fiktion. Also wir können konzeptionell viel beisteuern dazu, wie sich die NATO künftig aufstellen soll. Das Zweite, das wäre im Grunde dieser Beispielcharakter. Die Frage etwa der Rüstungsausgaben. Polen ist ja der Klassenprimus mit über 4% seiner Wirtschaftskraft, die für Verteidigung im laufenden Jahr investiert werden. Im nächsten Jahr sollen es 4,7% sein. Auch die baltischen Staaten über der 3%-Marke. Ob sich das so übertragen lässt, ist eine andere Frage. Aber die mentale Aufstellung, nicht nur die Akzeptanz für hohe Verteidigungsausgaben, sondern auch im Grunde eine versicherheitlichte Gesellschaft, für die im Grunde, die immer sehr bewusst ist für Destabilisierungsmaßnahmen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und sicherlich sind die Länder an der NATO-Ostflanke natürlich auch Bannerträger der Solidarität mit der Ukraine. Wenn wir uns die Zahlen angucken, welchen Anteil an ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft Estland, Lettland, Litauen oder auch Polen an Ukraine-Hilfen gaben, da sind die an der Spitze. Das ist beeindruckend. Und letzter Punkt vielleicht, wo diese Länder mehr als Akzente setzen wollen. Natürlich wollen die baltischen Staaten, wollen Polen ein Scharnier oder eine Brücke zu den Vereinigten Staaten sein. Sie sind diejenigen, die natürlich ein eminentes Interesse daran haben, dass die transatlantischen Beziehungen intakt bleiben. Und sie sind der Auffassung, sie haben relativ gute Voraussetzungen, auch mit jemandem wie Donald Trump, die sicherheits- und verteidigungspolitische Kooperation aufrechtzuerhalten.
Halten Sie das für eine realistische Perspektive? Es wird ja allgemein gemutmaßt, dass Trump eher auf bilaterale Unterhaltungen setzt oder Abmachungen setzt, dass er also sagt, wir wollen nicht unbedingt mit der NATO als Ganzes reden, sondern zum Beispiel mit Polen. Auf der anderen Seite lesen wir jetzt ja gerade, wer da nun alles in Washington vermutlich mit an die Macht kommt. Und da kommen einem ja doch Zweifel, ob es nicht vielleicht doch eher deutlich weniger wird und dann auch für alle gleich weniger?
Ja, der Schlüssel für die Antwort zu der Frage liegt natürlich in Washington oder im Weißen Haus. Aber was die Länder an der Ostflanke versuchen werden, ist im Grunde, ich sage immer, auf drei Gleisen zu fahren. Ihre erste Präferenz ist natürlich die NATO und die Planungen und Zusagen der NATO, bei denen ja die Vereinigten Staaten eine ganz entscheidende Rolle spielen, aufrechtzuerhalten, also in die Umsetzungsphase zu gehen. Das zweite Gleis ist aber, gegenüber Washington zu argumentieren, wir haben natürlich bilateral sehr enge Beziehungen. Ja, also wenn Sie auf die Rüstungsbeschaffungsprogramme in Polen anschauen, beispielsweise, da haben wir HIMARS, da haben wir Patriot, F-35, Apache-Kampfhubschrauber und vieles andere mehr. Also ein Großteil des Rüstungsbudgets fließt in die USA. Und da kann man gegenüber Trump natürlich immer argumentieren, uns zu verteidigen ist ein gutes Geschäft. Ja. Außerdem hat man immer das Argument in der Hinterhand, naja, unsere Verteidigungsausgaben, die sind ja schon längst über 2%. Ja. Ich hatte die Zahlen vorher genannt. Ja. Auch da sieht man, wir sind sehr eng dran. Und der letzte Punkt, gerade glaube ich, Polen wird das in den Vordergrund stellen. Wir sind ein loyaler Ansprechpartner für die USA in der Region. Und das dritte Gleis, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, neben NATO und eventuellen bilateralen Verteidigungs-, Sicherheits- und rüstungswirtschaftlichen Kooperationen mit den USA, entdeckt man natürlich allmählich die Europäische Union, die einen sozusagen zusätzlichen Wert hat für die Sicherheit dieser Länder, gerade wenn es um Finanzierung von Rüstungspolitik und anderem geht.
Es gibt da ja auch durchaus militärische Beistandsklauseln in der Europäischen Union. Da wird selten drüber geredet. Könnten die wichtiger werden?
Darauf setzt man aber, ich glaube, es ist ganz klar, gerade die Länder, die verwundbaren Staaten an der NATO-Ostflanke setzen auf Artikel 5 der NATO, denn sie sind der Auffassung, dass die Beistandspflicht in der Europäischen Union zwar auf dem Papier sehr eng gefasst ist, aber dass natürlich die militärischen Fähigkeiten, das ganze Gewicht der Vereinigten Staaten, die absolute Voraussetzung für die eigene Verteidigungsfähigkeit ist. Also man sieht es mit Wohlwollen, dass die Europäische Union mehr tut und dass auch der europäische Pfeiler in der NATO robuster gemacht wird. Aber letzten Endes will man vermeiden, dass das, was man als strategische Autonomie in der Europäischen Union bezeichnet, zu so einer Art Abnabelung von den USA führt.
Wir beide reden ja auch deshalb miteinander, weil ich im Vorfeld unseres Gesprächs einen Artikel gelesen habe online eines Rechercheprojektes, das sich V-Square nennt, das haben wir auch in den Shownotes verlinkt, mit dem Titel Mapping Russia's War Machine in NATO's Doorstep. Also wie die russische Kriegsmaschine an der Schwelle der NATO im Moment aufgestellt ist und wozu sie in der Lage wäre. Das alles, und damit kommen wir wieder zu gerade den baltischen Republiken, könnte eigentlich, wenn man diese Gedankenspiele weiterführt, im Moment sind sie nicht sehr hoch militarisiert, aber da gibt es Potenzial für einen möglicherweise geplanten unterschwelligen Angriff Russlands auf, sagen wir mal zum Beispiel Estland, Narva, dort wo viele russischstämmige Esten wohnen, ganz bewusst so klein gehalten, dass es eigentlich Artikel 5 auslösen müsste, das aber möglicherweise der starke Mann in Washington sagt, und das war ja die Angst auch unter Trump 1, das ist einfach zu klein, um den großen Krieg zu riskieren und so die NATO auszuhöhlen. Das ist dieses Szenario in dem Artikel, das Schreckensszenario, auch wenn viele Militärs sagen, im Moment fürchten wir keinen Angriff. Aber wenn Amerika sich auch nur einen Hauch abwendet, wird die Sache ernst. Sehen Sie das auch so?
Also natürlich sind die baltischen Staaten, ist die Nordostschulter der NATO vulnerabel. Wir müssen nur mal auf die Landkarte gucken und ein paar Rahmenbedingungen in Betracht ziehen. Wenn wir auf das harte Ende der Skala schauen, dann sehen wir erstens, die NATO hat natürlich einen relativ schwachen militärischen Fußabdruck in der ganzen Region bislang. Das ändert sich jetzt durch Stationierung. Das hat sich auch geändert, weil die geostrategische Gleichung völlig neuartig aussieht, denn Schweden und Finnland sind dem Bündnis beigetreten. Aber traditionell gibt es hier eine Imbalance, also schwache NATO, starkes Russland in der Region. Zweiter Punkt, natürlich sind gerade die baltischen Staaten geopolitisch und eben auch militärisch exponiert. Es gibt ein paar, ich sage mal vorsichtig, Herausforderungen für die NATO. Da hätten wir die Exklave Kaliningrad mit doch beachtlichen militärischen Fähigkeiten. Wir haben die sogenannte Suwałki-Lücke, also die einzige Landverbindung zwischen den baltischen Staaten und Polen, also dem anderen NATO, dem restlichen NATO-Gebiet, und das Brester Tor, also sozusagen die Grenze Belarus-Polen, die auch erstmal verteidigt werden muss. Also ein paar potenzielle Hotspots. Und wir haben als dritten Aspekt natürlich, gerade was die baltischen Staaten angeht, die Länder sind ja relativ klein, sie haben eine fehlende strategische Tiefe. Und mit diesen Dingen muss man erstmal umgehen. Das ist also das eine. Und jetzt das, was Sie ansprechen, wenn wir über mögliche russische Aggressionen nachdenken, fragen wir natürlich zu Recht, worum geht es, welche Szenarien haben wir da? Da hätten wir natürlich das eine, das wäre das Militärische, und das andere sind weichere sogenannte hybride Aktionen. Die Frage, kann der Nordosten Estlands destabilisiert werden, wo wir ja eine starke russische Community haben, um Narva herum, oder der Osten Lettlands mit Lettgallen und Daugavpils, das spielt man schon lange durch. Und natürlich ist man sich dessen bewusst. Es wäre jetzt eine lange Diskussion, über die Aufstellung der russischsprachigen Communities in diesen Ländern zu sprechen. Ich würde sagen, diese sind sehr differenziert, aber es reichen natürlich ein paar Provokateure. Und Russland könnte das zum Vorwand nehmen, da in so einer kombinierten Aktion mit lokalen Provokationen und dann militärisch limitiert einzugreifen. Und dann ist tatsächlich die große Frage, was die NATO tun würde. Ich glaube, sie würde es sicherlich sich nicht leisten können und wollen, passiv zu bleiben. Dann wäre sie erledigt. Das andere ist, wie dann die Entwicklung wäre und wie die Eskalationsdynamik aussehen würde, wenn man davon aussehen könnte, weil das Russland sehr schnell nuklear drohen würde. Ja, zweifelsohne wäre jegliches militärisches Szenario in den baltischen Staaten, und das müssen wir, glaube ich, auch in der jetzigen Situation immer betonen, ein ganz anderes als in der Ukraine. Also es wäre nicht der Krieg, den die Ukraine gegen Russland führt, weil die wichtigen Parameter andere wären. Man käme aber dennoch irgendwann immer wieder an den Punkt, kann man im Grunde die Eskalation einhegen, oder gibt es Länder in der NATO, die sagen, jetzt wird es aber langsam brenzlig und wir müssen versuchen, mit den Russen irgendeinen Modus vivendi zu finden.
Das sieht man ja jetzt schon, dass Leute auch in diesem Status des Ukraine-Krieges diesen Gedanken haben, offensichtlich.
Wobei das ja eben schon insofern, das sollten wir nicht vergessen, eine andere Konstellation ist, weil zwar Russland behauptet, es sei im Krieg gegen den Westen, aber aus Sicht des Westens ja die Ukraine einen Verteidigungskrieg gegen eine Aggression führt und die Ukraine durch den Westen unterstützt wird, aber die Ukraine ist ja nicht Mitglied der NATO. Es gibt keine Beistandspflicht, und die gäbe es natürlich gegenüber den baltischen Staaten oder Polen.
Wir reden jetzt aber ja auch über ein Szenario, das nicht morgen und vermutlich auch nicht übermorgen eintreten könnte, sondern das vor allem auch auf der Annahme basiert, was passiert eigentlich, wenn Trump, wenn die USA sich massiv zurückziehen aus der NATO. Wird Russland dann sozusagen Morgenluft wittern und sagen, ich setze den Hebel an, dort, wo die NATO am schwächsten ist? Das haben Sie gerade definiert. Wie vorbereitet sind denn die Staaten selber, über die wir da gerade reden? Wie vorbereitet sind die baltischen Staaten? Wie vorbereitet ist Polen?
Wenn es um das vielleicht noch im Nachgang zur Frage von gerade eben, wenn wir über hybride Bereiche, hybride Szenarien sprechen, sind sie ziemlich gut vorbereitet. Viele in den baltischen Staaten würden wahrscheinlich sagen, wir sind bereits Ziel russischer hybrider Maßnahmen. Denken Sie an die Migrationskrise an der Grenze Litauen-Belarus-Polen-Belarus, also wo das Regime in Minsk offenkundig versucht, Menschen aus dem Nahen Osten, aus Afghanistan, von anderswoher, an die EU-Außengrenzen zu bringen und diese dazu zwingt, diese Grenzen zu überwinden. Weaponization of Migration nennt man das im Fachjargon. Und darauf ist man mittlerweile eingestellt. Cyberangriffe, da ist ja Estland ganz führend und auch die baltischen Staaten bei der Frage, wie stellen wir uns bei der Cybersicherheit besser auf? Oder ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel, Energiesicherheit. Ja, die baltischen Staaten haben radikal umgestellt. Sie importieren kein Gas, kein Öl mehr aus aus Russland. Auch die Stromversorgung ist im Prinzip weitgehend autonom. Im Februar wird man sich von einem russischen Stromverbund desynchronisieren, wie es heißt. Also da ist man, glaube ich, gut aufgestellt. Jetzt auf der militärischen Seite sieht es noch anders aus. Denn hier haben wir eben dieses immense Ungleichgewicht. Die baltischen Staaten haben keinen einzigen Kampfjet. Sie haben keinen einzigen Kampfpanzer, denn sie mussten ja ihre Armeen, diese kleinen Länder, nachdem sie ihre Unabhängigkeit Anfang der 90er Jahre wieder erlangt hatten, von null aufbauen. Aber es tut sich eine ganze Menge, denn sie haben immens hohe Militärausgaben, also über 3%, hatte ich erwähnt. Der Streitkräfteaufwuchs in diesen kleinen Ländern ist doch beachtlich und vor allem modernisiert man die Streitkräfte. Also es gibt jetzt, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dann auch für die NATO natürlich nach wie vor große Fähigkeitslücken in den baltischen Staaten. Flugabwehr, Luftverteidigung beispielsweise, da wollen die baltischen Staaten jetzt zum einen große Beschaffungsprojekte auf den Weg bringen oder haben das getan. Also ein größte Rüstungsprojekt gemeinsam lanciert von Estland und Lettland. Man kauft IRIS-T-Systeme aus Deutschland. Litauen kauft die norwegisch-amerikanischen NASAMS. Und man möchte eine rotierende Präsenz von NATO-Partnern bei Luftverteidigung, also etwa Patriot-Systeme, auf den Weg bringen. So wie man das mit dem Air Policing auch schon hat. Also kontinuierlich, aber rotierend. Das ist so ein Bereich, wo wir sehen, da muss unbedingt mehr geschehen. Auch der Bereich langreichende Feuer, also Raketenartillerie, HIMARS-Systeme, die man jetzt beschaffen will. Also Sie sehen, es ist vieles im Gange. Einerseits versuchen die baltischen Staaten mit ihren begrenzten Möglichkeiten viel mehr zu tun für ihre eigene Sicherheit. Aber unabdingbar ist natürlich die Präsenz von Verbündeten, die Präsenz der NATO-Alliierten. Das hat ja schon begonnen nach Russlands Kriegsbeginn, muss man sagen, 2014. Und wird dann aber jetzt nach 2022 wird das deutlich hochgefahren. Also es ist so eine Kombination. Eigene Fähigkeitslücken schließen, mehr Eigenanstrengungen, aber natürlich mehr Engagement der Partner in der NATO.
Ist die deutsche Litauen-Brigade, die ja im Aufbau ist, da mehr als nur ein politisches Zeichen der Solidarität?
Die baltischen Staaten haben immer argumentiert, wir wollen von verstärkter Vornepräsenz zu Vorneverteidigung. Das heißt, man will im Grunde einen möglichen Aggressor so nah wie möglich an der Grenze verteidigen. Und dafür braucht man natürlich die entsprechenden Fähigkeiten, die man eben allein nicht hat. Das bedeutet, die Brigade Litauen wird die Kampfkraft, in dem Fall Litauens, deutlich verbessern. Und sie hat aber auch, glaube ich, das ist ganz wichtig, eine politische Bedeutung. Ja, es ist im Grunde, wie ich auch höre aus den baltischen, aus den anderen baltischen Staaten, auch so eine Art Modell. Ja, also in Estland sind ja die Briten die Rahmennation für die dort stationierten NATO-Truppen. Und die Briten sehen sich nicht imstande, eine komplette Brigade permanent in dem Land zu stationieren. Und eigentlich sagt man in Estland und in Lettland, wo Kanada die Funktion hat, wir wollen eigentlich dorthin, wo Litauen mit der deutschen Brigade hinkommen möchte. Also eine massive militärische Präsenz unserer Verbündeten. Also im Grunde sagt man, das hat eben den militärischen Mehrwert, aber es ist auch eine Rückversicherung dafür, dass der wichtigste europäische Verbündete, nämlich Deutschland, der sich im Falle eines Falles nicht seiner Verantwortung entzieht. Sondern wenn ihr so robust vor Ort seid, heißt es natürlich auch, ihr habt da unglaublich Aktien in der nationalen Sicherheit Litauens und in der Sicherheit der gesamten NATO-Ostflanke.
Wenn wir das jetzt alles summieren, verstehe ich Sie doch richtig, dass man sagen kann, das Worst-Case-Szenario, nämlich die Frage, what's next, mal angenommen, Putin hätte nach dem Krieg in der Ukraine Appetit auf mehr, heißt nicht notwendigerweise, das Baltikum wird angegriffen?
Wenn die NATO in der Lage ist, zu signalisieren, dass sie die entsprechenden Fähigkeiten vorhält, aber auch, wenn sie imstande ist zu signalisieren, dass sie willens ist, diese Länder zu verteidigen. Wir haben ja immer in diesem Kontext einen objektiven, wenn man so will, einen subjektiven Faktor. Also, was hat man getan, um die Stationierungspläne voranzubringen, um die Fähigkeitslücken zu schließen, um die Infrastrukturen auszubauen? Steht genügend Geld zur Verfügung? Das ist das eine. Das andere ist aber, zeigt der Westen, dass er bereit ist, seine Ankündigung, dass man eigentlich willens ist, jeden Quadratzentimeter zu verteidigen, lässt man dem dann im Ernstfall auch Taten folgen. Das heißt, man muss im Grunde die Eventualitäten politischer Volatilität, wie sie von Trump möglicherweise kommen, reduzieren. Also insofern spielt die Frage der USA dann eine ganz große Rolle und letzten Endes auch die Entwicklungen in der Ukraine. Wenn der Ukraine-Krieg einen Ausgang findet, bei dem Russland der Meinung ist, der Westen war schwach, der Westen ist zurückgewichen, wenn es hart auf hart kommt, geht der Westen aufgrund seiner Eskalationsfurcht in die Knie, dann wird man denken, ähnlich wird die NATO auch bei einem Angriff etwa auf die baltischen Staaten agieren. Dem muss man im Grunde entgegentreten, was nicht heißt, dass eben der Krieg Russlands in der Ukraine 1:1 übertragbar ist auf die Situation an der NATO-Ostflanke. Also mein Szenario wäre letzten Endes, wenn ich optimistisch bin, eine gehärtete und resiliente Nordostschulter der NATO, die sich in einem vitalen transatlantischen Verbund befindet. Das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch.
Das klingt sehr nach Weihnachtszettel.
Ja, das ist der eine Endpunkt. Der andere wäre eine willensschwache, fragmentierte NATO mit verschleppten Zeitenwenden in wichtigen Ländern. Und dann wären die baltischen Staaten, Polen, na, vielleicht nicht auf sich allein gestellt. So weit wird es nicht kommen. Aber sie wären verunsichert und würden versuchen, ihren sicherheitspolitischen Anker mit den USA irgendwie bilateral noch rüber zu retten und versuchen, mit einigen europäischen Verbündeten, Deutschland, Vereinigtes Königreich und andere, da einige sozusagen so regionale Leuchttürme aufzubauen. Aber letzten Endes würde man damit doch möglicherweise Russland, würde man dann Russland ermutigen, den Westen zu testen.
Nun haben wir an diesem Dienstag den 1000. Kriegstag. Sie schildern jetzt gerade das Szenario, was ist, wenn der Krieg so ausgeht. Mit was rechnen Sie denn? Was wäre für Sie der wahrscheinlichste weitere Verlauf?
Also wir können nicht die einzelnen Szenarien durchspielen, aber vieles deutet darauf hin, dass es keinen guten Ausgang geben wird. Zumindest keinen, der einen stabilen Frieden bringt. Wenn die Ukraine einen Erfolg hat, dann bedeutet das, Russland fühlt sich gedemütigt und möchte eine Revision des Ergebnisses. Wann auch immer und wie auch immer. Wenn Russland einen Erfolg erzielt, wird es der Auffassung sein, der Westen war schwach und es fühlt sich ermutigt, auch da in die Nachspielzeit zu gehen und auch da nochmal in Anführungszeichen nachzubessern. Insofern muss sich der Westen darauf einstellen, dass man einen Nachbarn hat, der vermutlich auf lange Zeit nicht mit dem Status quo zufrieden sein wird.
Kann man darauf hoffen, dass Putin irgendwann einfach weg ist und dass Russland sich dann verändert?
Das war ja, glaube ich, so, dass der Koreakrieg vielleicht nicht deswegen so endete, wie er endete, oder dass die Kampfhandlungen nicht deswegen aufhörten, weil Stalin verstarb. Aber es war möglicherweise ein Faktor, der dann die Rahmenbedingungen grundlegend ändert. Aber Russland wird natürlich nicht verschwinden und das Denken einer Großmacht mit Phantomschmerzen wird sich möglicherweise auch nicht so schnell ändern. Also wir sollten es, glaube ich, nicht nur auf eine Person reduzieren, die sicherlich eine immense Rolle spielt, sondern wir müssen immer auf die strukturellen Rahmenbedingungen achten. Deswegen muss man sich, glaube ich, frühzeitig Gedanken darüber machen, wie eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur gestaltet werden soll. Und auch hier, glaube ich, haben wir innerhalb Europas, innerhalb der NATO bei weitem keinen Konsens. Das, was sich andeutet, zeigt, wir haben die baltischen Staaten, Polen, die Skandinavier, die klare Kante wollen, die Sicherheit vor und Russland und gegen Russland organisieren wollen, die sich entkoppelt haben in vielerlei Hinsicht von Russland. Und wir haben Länder, die der Auffassung sind, man muss mit dem Krieg nach dem Kriegsende mit Russland nicht nur sprechen, sondern auch kooperieren. Wir dürfen keine neuen eisernen Vorhänge aufbauen und keine Blockbildung betreiben. Und wir müssen im Grunde in vielerlei Richtungen Außen- und Sicherheitspolitik betreiben. Und diesen Dialog frühzeitig anzustoßen und sich Gedanken darüber zu machen, wie Europas Sicherheit langfristig organisiert wird, das ist, glaube ich, eine Aufgabe für Politik, für Denkfabriken und auch für die Publizistik.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Dr. Kai-Olaf Lang, EU- und Osteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien an diesem 1000. Tag der russischen Vollinvasion in der Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner.
Als Deutscher gegen Deutsche. Der Friese Hermann Rickmers kämpfte im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der USA.
Was ist, wenn ich drüben auf der anderen Seite jemanden sehe, den ich kenne und auf ihn schießen muss? Ich hatte noch nie eine derartige Angst.
Ich bin Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, Inge und Hermann, wie sie damals ausgewandert sind, von Föhr nach New York. Dass er irgendwann mit Waffe in der Hand wieder zurück nach Europa muss, das hätte Opa Hermann im Traum nicht gedacht. Im Kern geht es darum, die Geschichte seiner Vorfahren zu kennen. Und wenn du das herausfindest, dann lernst du auch was über dich selbst. Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Hört rein in der ARD Audiothek.